Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass Boys sind wieder am Start nach der Wochenende, wo Champions Cup und Challenge Cup ordentliche Paarungen uns angeboten hatte. Big G, könntest du ein paar von Spielen mitnehmen?
Ich hatte eine Menge Zeit. Ich habe eine Menge Zeit, um Rugby zu schauen und habe viele, aber ich habe tatsächlich nur die Champions Cup Spiele gesehen. Challenge Cup, wie die meisten anderen Menschen, glaube ich, ignoriert oder nicht geguckt. Obwohl ich das Wochenende davor selbst Rugby League geschaut habe.
Naja. Wow.
Wow.
Kannst du die Zuhörerin zu Hause erklären, warum du zu viel Zeit hast vielleicht?
Ja, eine kleine Verletzung abgeholt in Good Old Heidelberg beim Auswärtsspiel. Ist die Achillessehne weggesnappt in der ersten Minute.
Oh!
Boom. Hat man aber nicht gehört. Danke nochmal an die beiden Physiotherapeutinnen in Heidelberg, die sich gekümmert haben. Ich meine, wir hatten ja selber niemanden mit dabei und mich auch direkt ins Uniklinikum nach Heidelberg geschickt bzw. verwiesen haben. Ja, jetzt habe ich erstmal 8 Wochen die Schiene am Bein, ne? Und eine Menge Zeit, ne? Und muss aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Okay. Naja.
Schade, Marmelade, aber gute Besserung wünsche ich dir. Champions Cup ging Champions Freitag Cup direkt los.
Habe ich tatsächlich nicht geschaut, also nicht ganz voll,
ja,
aber du
bestimmt. Ich habe die letzten 15-20 Minuten vom Harlequin-Spiel gesehen und eigentlich war Glasgow vorne und good old Marcus Smith hat einfach ein bisschen gezaubert und was aus dem Trickkasten rausgepackt und irgendwie das Spiel gedreht, ganz zum Schluss, 28-24, also ich habe das ganze Spiel auch nicht gesehen, nur die letzten 15-20 Minuten und von Qualität war es schon okay, aber das war einfach so spannungsmäßig und auch Twickenham Stoop, also cooles Venue auf jeden Fall, enges Stadion, glaube ausverkauft, die Leute hatten Bock, beide, also es wurde halt schon versprochen, dass beide Spiel, also beide Mannschaften sehr offene Spiele liefern wollen und das hat sich auch gut sozusagen geliefert. Ja, Marcus Smith auf jeden Fall, Top Form, Top Typ.
Obwohl Harlequins haben die nicht den Arsch voll bekommen in der Premiership vor ein paar Wochen gegen Saracens, auch ganz deutlich. Ja. Also sowohl das Ergebnis als auch generell das Spiel. Es ist irgendwie komisch, dass man dann halt, also da weiß ich, will jetzt niemandem zu nahe treten, aber vielleicht ist Glasgow auch nicht, ja, weiß ich nicht.
Glasgow war in einem also im Angriff, also hatten sie nicht so viele Optionen getätigt, beziehungsweise nicht so viele Optionen gehabt. Und Harlequins könnte sehr gut das verteidigen, ne? Also Glasgow hatte in der einen, also keine Ahnung, über 20 Phasen. Und kam manchmal durch, manchmal nicht. Aber irgendwie so grundsätzlich war Harlequins irgendwie eng in der Verteidigung, stabil und könnten dann diesen großen Typen einfach so relativ gut stoppen. Tatsächlich außer Tuipulotu. Sonst kam so bei Glasgow nicht so, die Leute hat so durch tatsächlich. Und diese 50-50-Dinge, die dann Glasgow weggeschmissen haben, haben einfach nicht geklappt.
Okay. Ja. Wo du, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, du hast gesagt ausverkauft, Twickenham, also das Stadion neben Twickenham. Hast du irgendwo, siehst du irgendwo Zuschauerzahlen von den, also ich habe mal geguckt auf der Seite, mal ein bisschen gegoogelt, Spectators oder Zuschauerzahlen im Westex Champions Cup. Ich meine, wir darüber reden wir auch noch gleich und wir haben auch darüber geschrieben, Südafrika oder in einigen Orten scheint die Premium-Klasse des Rugby überhaupt gar keinen Anschlag im Stadion zu finden.
Und ja, das ist auch so ein großer Stadion. Man muss auch so betrachten, das ist so ein Stadion, wo, keine Ahnung, so 60.000 oder so reinpassen.
Ja.
Und voll ist es halt so 30.000. Ich weiß halt nicht, wie in Südafrika war, aber Twickenham Stoop steht zumindest ist bei 14.800 voller Kapazität ist. Und ich schätze mal, also ich meine, das ist zwar auch bei Northampton Monster auch ausverkauft, so mit 15.000. Ich meine, das ist halt 15.000, ist schon viele Leute und volles Stadion, aber 15.000 in
60.000
bei 10.000 Leute in ein Stadion, wo 50.000 reinpassen, sieht halt relativ leer aus dann letzten Endes. Ne?
Ja, aber willst du Teil, wenn du dir das anschaust als neutraler Zuschauer und du siehst das Stadion und da geht kein Mensch hin, was für einen Eindruck hinterlässt das bei dir? Also Meine These ist, dass du solltest dir ja vielleicht als Rugbyverein, dasselbe Problem ist in Australien auch, bei den Waratahs oder auch in Wellington, in Neuseeland. Also ich weiß nicht, ob die Leute mal darüber nachdenken sollten, vielleicht doch eher wieder in kleinere Stadien zu gehen. Aber dann weiß ich nicht, wie das mit den Verträgen ist und wie viel Geld man da noch einnehmen kann durch Catering und Ticketpreise und. Also es ist halt kein gutes Bild für Rugby generell, wenn du... Ich verstehe zwar, was du sagst, 15.000 bei 60.000 sieht natürlich, oder 10.000 sieht kleiner aus oder so, aber du willst nicht Teil einer Sportart sein, wo halt niemand ins Stadion geht und was auch nicht cool ist. Also, weiß nicht, ist irgendwie kein gutes Bild.
Schwer, also ich meine, Leinster hat in Aviva gespielt und Wann hat 40.000 ja. Leute da und das Kapazität ist halt 50 bis 60. Und dieses Wochenende wird auch ähnlich sein, wenn nicht mehr. Also ich glaube, die blockieren so ein, also machen ja auch ein Olympiastadion und auch teilweise, dass die einen Oberrang oder sowas hat, nicht zum Verkauf stellen oder so. Vielleicht hat sich einfach so ergeben, dass die Leute sich sehr verstreut sind dann vielleicht im Stadion, weiß ich nicht. Ja. Weiß halt nicht, was die Lösung ist. Auf jeden Fall, ja, ist irgendwas für die Atmosphäre, wenn alle Leute so verteilt sind, schwieriger, ne?
Also mir und oder wir können jetzt weiterreden über das nächste Spiel, aber die Südafrikaner haben sich auch beschwert darüber, dass das Reisen wieder so schwer ist und dass Tickets erst in letzter Minute gebucht werden für Europa. Und ja. Also irgendwie scheint mir das nicht so gut an, das ganze Champions Cup-Ding, USC-Ding, habe ich nicht das Gefühl, dass das so super angenommen wird in Südafrika. Plus dann halt noch der Reiseaufwand, den man jetzt auch wieder hat, den man auch in Super Rugby hatte. Aber natürlich hat man weniger Zeitzonenprobleme.
Aber Ja.
Okay, müssen wir nochmal wann anders drüber reden, aber irgendwie...
Ich glaube, das ist grundsätzlich dieses Thema, also es reden halt viele Leute drüber, dieses Konzept von wir spielen dieses Wochenende und man weiß erst so Sonntagabend, wie die echte Paarungen sind und Reisen und so, das hatten wir auch letztes Jahr. Also es ist nicht zu 100% durchdacht. Das ist noch nicht so das finale Idee da angekommen, wie das halt ausgeführt werden sollte. Trotzdem mit diesem Knockout-Round ist schon schlauer, also ein bisschen mehr so diesen, ja. Das ist auf jeden Fall besser, aber wie die genaue Ausführung davon ist. Oder also so ein anderes Thema ist, wie kann Monster zum Beispiel im Achtelfinale stehen, nachdem sie gerade so ein Spiel gewonnen hatten und solches. Also solche Sachen, also es ist noch nicht komplett da, ne? Es hat irgendwie, man muss auch so sagen, dass die Champions Cup grundsätzlich so ein bisschen im Wandel war, sowieso die letzten Jahre, dann kam Corona, dann war es auch da umso mehr so ein Wandel, dann kam die Südafrika-Mannschaften, das noch mehr, also es hat die letzten Jahre war immer so, also seit wann haben sie das zuletzt wirklich so ausgetragen, wie damals, 2019 oder so vielleicht, irgendwie 2018 vielleicht. Ist schon seit einigen Jahren irgendwie so jedes Jahr so einen neuen Winkel dazugekommen. Das mit den Südafrika-Mannschaften, wie willst du das halt lösen? Also wenn die halt eine Woche Zeit haben zum Buchen oder zwei, weiß nicht, ob das groß viel da ändert.
Ja, ich glaube, ich meine, es wird wahrscheinlich vielleicht noch ein paar Änderungen geben. Es gibt auch jetzt anscheinend 2028 irgendeine ominöse Club-Weltmeisterschaft, wo kein Champions Cup stattfinden soll. Habe ich eben gerade erst gelesen, müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden. Aber lass uns jetzt nächsten Tag den Samstag anschauen.
Ja, Lyon wurde komplett auseinandergenommen gegen Bulls. Also, es war schon krass, ich habe das nicht gesehen, war unterwegs, habe einfach nur so ein bisschen so einen Live-Ticker so gesehen.
Ich habe es gesehen.
28-7 zur Halbzeit und dann komplett auseinander mit 59-19. Ich glaube, es hat so ein bisschen das Ding, wenn man bei anderen Mannschaften oder anderen Nachrichten und solches liest, ist immer so ein bisschen die Sache, dass die französischen Mannschaften, insbesondere wenn die auswärts sind, vielleicht nicht so auf dem Level sind und manche französische Mannschaften nehmen die Champions Cup in egal was für eine Ausführung nicht so ernst. Ne? Also das ist auch so ein bisschen die Sache und vielleicht
Dazu muss man sagen, Lyon ist, wenn ich die Tabelle hier richtig lese, 12. in der Top 14 mit 42 Punkten und steht gerade so über Montpellier mit 38. Steigen die beiden letzten eigentlich ab? Oder das mehr? Auf jeden Fall befinden die sich im Abstiegskampf und wie du sagst, die werden halt alle Ressourcen darauf verwenden, dass die nicht aus der Top 14 absteigen, weil es viel mehr Kohle gibt als in Pro D2. Auch wenn, ich glaube, die haben jetzt einen TV-Deal abgeschlossen, 100 oder 150 Millionen Pro D2 über ein paar Jahre. Aber trotzdem ist das Geld wahrscheinlich immer noch viel mehr in der Top 14. Deswegen wird da alles drauf verwendet. Und die werden sich sagen, na gut, fahren wir nach Südafrika, probieren wir unser Bestes. Aber ja.
Ich muss halt schon sagen, Bose ist schon eine starke Mannschaft grundsätzlich. Mhm. Zu Hause einige bekannte Leute in der Mannschaft, auf jeden Fall von Weltmeisterschaft. Ja, also wie gesagt, man muss ja immer so ein bisschen das betrachten, dass manche Mannschaften dabei sind, aber es vielleicht doch nicht so ernst nehmen und Lyon ist eine davon. Genau. Eine Mannschaft, die es auf jeden Fall ernst nimmt, ein vorheriger Gewinner, Exeter Chiefs, beziehungsweise, also eigentlich, was ich halt gelesen hatte, auch ein Spiel, was ich halt nur so in der Zusammenfassung gesehen habe, Weboso, Faye Weboso gegen den Rest. Ja. Also auf jeden Fall war er ein starker Impulsgeber für das Spiel.
Ich habe es gesehen und der Impact, den ich weiß jetzt nicht, wie er in der Verteidigung ist und wie er unter dem High Ball genau ist, aber im Angriff, also es gibt halt Winger, die sieht man im gesamten Spiel nicht und die fassen nie irgendwie den Ball an. Und es gibt halt Leute, die, glaube ich, sehr oft nach innen reinziehen, oder was ist sehr oft, die nach innen gehen und mitarbeiten und aktiv Chancen kreieren. Und ich glaube, da ist er halt unglaublich der Typ für. Also ein, zwei Versuche sind, glaube ich, halbwegs auf sein Konto gegangen, wo er halt wirklich hart gearbeitet hat, war im Ruck mit dabei oder im Angriff mit dabei. Und also wartet nicht außen auf seine Chancen, sondern kreiert halt selber Chancen und ist halt echt. Ich glaube, der war bei Wasp vorher, oder? Und ist dann, als die bankrupt gegangen sind, ist dann zu
weiß ich nicht.
Good Old Exeter.
Mehr als ich. So, auf jeden Fall studierte, hat da Exeter Studentenstadt. Auch spannend, Bath so irgendwie so kann ich halt noch nicht so, werde ich halt nicht ganz so schlau aus denen. Haben die irgendwie schon Geld reingesteckt und auch mit dem Trainer und Finn Russell und solches.
Ja, die maxen das, die sind am Salary Cap ganz oben dran. Finn Russell hat sich verletzt in der 20. Minute, glaube ich, Groin Injury. Ja, Bas, ich weiß auch nicht. Also Elfie Barbary, mega Fan, ist halt ein super Ballträger, der viel nach vorne arbeiten kann, hat halt einen Versuch verschuldet. Ich weiß nicht, ob die das Spiel gewonnen hätten, wenn Finn Russell noch die ganze Zeit gespielt hätte. Gute Frage.
Ja, also, ja, Barbary, diese Unkonsultiertheit vom Kickoff war auf jeden Fall sehr entscheidend. Also das war halt direkt ein Schlag zurück, ne? Also gleich am Anfang nach dem Versuch und dann den Ball irgendwie so, also das technikmäßig auf jeden Fall nicht gut, aber der läuft einfach zu weit für den Ball. Also das war das eine, aber wie er zum Ball geht, aber egal. Genau, sonst noch was dazu zum Spiel zu sagen?
Olly Lawrence, gelbe Karte, hätte man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das eine rote gewesen wäre, das ist mir noch, oder war das Olly Lawrence? Oder? Auf jeden Fall haben sie sich auch einen Tackle wieder länger angeguckt. Ja, also ich meine, 21:15 ist das Spiel ausgegangen, 12:7 lag Bas vorne. Wie du sagst, ne? Also dann macht halt ein Versuch, macht halt doch den Unterschied, ne? Und dann geht halt deine 10 runter in der, weiß nicht in welcher Minute, aber
ja,
früh. In der 14. Minute sogar schon, noch nicht mal in der 20. Ja. Schade, ich hätte irgendwie nichts gegen Exeter, aber ich hätte schon gerne Bas weiterkommen sehen.
Ja. Stormers La Rochelle, krasses Spiel, habe ich geguckt, habe ich auf jeden Fall gesagt, okay, La Rochelle fliegt hier raus, 16-0 lagen die zurück, Anfang der zweiten Halbzeit.
Wie aber haben die es geschafft, Uncle Donald?
Ja, aber zum einen lag es natürlich dran, dass am Ende das Libox Kick-Prozentig einfach nicht gut genug ist mit 65%. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass er den trifft, gering ist. Aber das war pervers, wie viele Verletzten die hatten. Also schon in, also schon nach, keine Ahnung, 40, 50 Minuten hatten die gefühlt deren ganzen Bank einsetzen müssen, weil die halt so viele Verletzten hatten. Und hat man gesehen schon, dass es auf jeden Fall so für Unruhe beim Storm ist. Ich glaube, wenn die halt einfach alle fit geblieben wären, dann wäre halt La Rochelle halt jetzt raus. La Rochelle irgendwie so, ja, also erstaunt, wie man halt so ruhig bleiben kann, obwohl die so deutlich zurücklagen. Ja. Aber irgendwie so diesen Selbstbewusstsein, das zu drehen, das ist schon stark.
Also bis zur 60. Minute lag man noch hinten. Ne? Man lag sogar nach der Pause, wie du sagst, 16 Punkte hinten. Ja, aber das zeichnet ja eine Top-Mannschaft aus, dass man halt in den letzten 20 Minuten, ne? Deswegen ganz abschreiben, also mal gucken, wir reden ja noch über das nächste Wochenende. Dann ist ja eigentlich noch die interessantere Crunch-Time.
Ja, aber auf jeden Fall sehr fehlerbehaftet von La Rochelle. Also sehr viele so Unstimmigkeiten, irgendwie so nicht so reibungslos. Ich glaube, wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn Stormers, natürlich LeBoc hat trotzdem einen guten Tag gehabt, hat viel Gutes gemacht, aber diesen Kick am Ende war schon windig im Stadion, das war nicht das einfachste Kick, ich glaube, es ist sowieso schwierig, aber nichtsdestotrotz, da die Gelegenheit war schon auf jeden Fall da, und wenn die wirklich halt alle fit geblieben wären und nicht so viele Verletzten hatten, glaube ich schon, dass sie halt das gewonnen hätten, aber so ist es halt manchmal. Da muss auf jeden Fall La Rochelle, die fliegen direkt von Südafrika nach Irland und sind in Cork bei Ron O'Gara zu Hause dann.
Aha.
Bordeaux gegen Saracens, also ein Spiel, worauf ich mich gefreut habe, insbesondere wegen der Hintermannschaft von Bordeaux. Am Ende, also wirklich super starke Verteidigung von Saracens, die ersten 20, 30, 40 Minuten sogar.
Bis 10 zur 35. Minute oder so. Aber man muss sagen, also zwei Versuche wurden nicht gegeben. Ne? Das hätte hier auch, der Prop Ben Dings von Tonga hat einmal den Ball fallen lassen. Und ich glaube, beim anderen Versuch war es Vorball oder so. Also das hätte auch noch schlimmer ausgehen können für Saracens. Ja. Aber wie du sagst, wenn man was Positives rausziehen will, dann ist es, naja gut, wir haben noch die Null gehalten bis zur 30., 35. Minute. Aber danach,
also, Farrell hat auf jeden Fall gefehlt. Gut war sehr gut auf 10, aber nicht auf dem Level zu Farrell, glaube ich mal. Aber wie gesagt, verteidigungsmäßig erste Halbzeit so eng gehalten, aber dann ist wirklich auseinandergegangen. Man hat einfach gesehen, dass bei denen, also bei Saracens, ich glaube, so manchmal denke ich, das ist vielleicht so eine Ende eines Eras bei denen. Also nachdem die halt alles gewonnen haben, jetzt, keine Ahnung, was war das, 2019, so in dem Dreh, drumherum, dass dann jetzt so nach und nach, ich meine, ich glaube, dass Maku und Billy Wunderpole beide gehen
nach Frankreich
raus. So jemand wie Maitland, wie viel er noch hat, dranbleibt. Itoji ist auf jeden Fall noch da, aber wie lange? George kommt so langsam vielleicht zu Ende in seiner Karriere dort. Also ich glaube, es hat Saracens halt eine Mannschaft, die ungefähr auf dem Level, wo die halt sind, ungefähr richtig sind und müssen halt ganz viele Leute jetzt in den nächsten 2 Jahren ersetzen. Also sie haben ein gutes Potenzial mit natürlich Leuten wie Earl und McFarland und Theodan und solches. Ich glaube, die müssen halt noch 1, 2 Leute noch ranholen, weil einige von den Leuten, also die bekannten Namen, werden halt entweder in Rente gehen oder ja, den Verein wechseln, und ich glaube, das halt könnte halt einen starken Impact haben bei Saracens. Auf jeden Fall, die müssen sich ein bisschen wieder neu finden. Also,
ja. Also wo du sagst, über den Zenit drüber, ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf, wo ich dachte, oh, die beiden Wunipola-Brüder spielen noch, und also es ist für mich so ein bisschen eine Art Fitness-Issue gewesen. Also du verteidigst halt viel mehr für 30, 35 Minuten und dann bricht das irgendwann ein. Weil dann, also ich meine, Ben Earl ist eigentlich gerade auf seinem Zenit, aber die anderen sind halt schon drüber. Und ich denke mir so, vielleicht hätte man Mako oder Billy Wunipola oder auch Jamie George, vielleicht hätte man diesen, wo du sagst, 2 Jahre, die müssen sich die nächsten 2 Jahre erneuern, vielleicht hätte man diesen Erneuerungsprozess schon mal vor einem halben Jahr, oder vor anderthalb Jahren anstoßen sollen. Also wenn du dir so anguckst, die Start 15, die Namen sind ja, also Nick Tompkins, Alex Good, Elliot Daly, Sean Maitland, das sind ja alles eigentlich krasse Namen, oder? Plus die Stürmer natürlich, ne? Itoje, Vonipola, McFarland spielt für Samoa, Ben Earl, aber irgendwo ist da halt, und das ist auch ein bisschen so das England-Problem, finde ich, man sieht so ein bisschen sluggish aus. Also
Ich glaube, Saracens sind halt daran gewöhnt oder waren halt stark in einem anderen Spielsystem und mussten sich ja zum einen neu finden, mit neu taktisch das ranzugehen, und zum anderen, dass denen die wirklichen Spieler so ein bisschen fehlen. Also beide Vinopoles waren halt nicht so stark im Spiel und gehören so ein bisschen, also dass deren besten Zeiten sind hinter sich, beziehungsweise müssen sich vielleicht irgendwo neu finden. Ich glaube, die gehen beide nach Frankreich, wenn ich richtig gelesen hatte.
Ja.
Genau, und dann so, also Maitland gut und solches, top Leute, aber ich glaube, deren besten Jahre sind hinter sich. Ja, also ich glaube, das ist halt, also wenn wir, also wir kommen noch später dazu zum Northampton, also die Art und Weise, wie Northampton spielt und die Spieler, die da zu fügen haben, passt halt mehr zu dem Stil, was gerade so vielleicht eher so auf diesem internationalen Level oder Vergleich hat, gut ist, also junge Leute versuchen ein bisschen mehr so nicht diesen Bosch-Spiel zu machen. Wenn man zurückdenkt an Itoje, wann er so seinen Höhepunkt hätte, war immer, wenn er so ein nerviger Spieler war und so irgendwie ist er, weil er ist halt nicht so ein physischen Typ, sondern eher so an jedem Rock eher so ein bisschen wie Nummer 6, so ein bisschen. Genau, aber ja, muss man mal gucken, wie es halt so weitergeht.
Wie gut. Lass uns mal weg von Saracens, wie gut, wie unglaublich gut, wie schnell und wie gut sind die Ballhandling-Skills von Bordeaux. Plus, mir ist auch zwei Wallabies, Adam Coleman, Pete Samo drin. Habe ich ganz vergessen, dass Adam Coleman da drüben ist. Und mir ist dann wieder auch eingefallen, wie viele Wallaby-Spieler, wie viele mögliche Australier in Frankreich auch spielen und wie viel gute eigentlich. Wenn man die in Super Rugby hätte, was das vielleicht noch für einen Unterschied machen würde, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber wie gut war dann Bordeaux am Ende? Ballrecycling, schnell gespielt, Supportläufe. Das ist mir auch bei Leinster gegen Leicester aufgefallen, reden wir halt gleich noch drüber. Wenn Leute, die Rugby spielen, sich was mitnehmen wollen aus diesen Spielen, dann ist es halt mal darauf zu achten, was die Leute ohne Ball machen. Also das ist halt in dem Spiel und auch in dem Leinster-Spiel mir aufgefallen, dass halt so viele Leute Support mitlaufen, was man so oft gar nicht trainiert im Training und auch nicht dran denkt. Und dann merkt man im Spiel, besonders wenn die Diskrepanz in der Qualität bei den Spielern in Deutschland sehr hoch ist, du hast halt Leute, die machen Linebreak und rennen 10, 15, 20 Meter, gucken sich dann um nach links und rechts und da läuft halt niemand mit.
Ja.
Weil man halt einfach vollkommen vernachlässigt, wie wichtig halt ist, dass du noch an die nächste, ne, what's my next job, was ist die nächste und übernächste Phase.
Ja.
Das hat, finde ich, Bordeaux hier gut gemacht, das hat Leinster gut gemacht.
Bordeaux super, also unfassbar in der Mannschaft, und ich meine, es fehlt Jelly Baby, weiß nicht, wie schnell er zurückkommt. Auf jeden Fall hat sich wieder verletzt oder irgendwie so erneute Verletzung, was er von der Six Nations hatte. Hintermannschaft, unfassbar. Also was sie in der Hintermannschaft haben, und die haben jetzt Garcia entdeckt scheinbar, kannte ich auch vorher noch nicht, richtig krasses Spiel. 9 bis 15, mega krass. 1 bis 8, noch nicht so, ist gut, auf jeden Fall sehr stark, aber im Sturm, ja, also da die über 80 Minuten, weiß ich nicht, also ich würde halt hoffen, dass wenn die im nächsten Spiel, gegen wen spielt dann?
Harlequins.
Harlequins? Ah, okay.
Zu Hause.
Ja, Harlequins nicht so im Sturm vielleicht, naja, okay, dann vielleicht noch eine Runde weiter, aber ich finde es halt gut, weil das ist wirklich so eine Top-Hintermannschaft und Sturm sehr gut, aber ich glaube, es gibt bessere Stürmer sozusagen. Würde ich gar gerne so da sehen, aber mal gucken. Aber Hintermannschaft ist einfach, wenn der Ball nach außen kommt, die hatten extrem, also Saracens hatte zum Beispiel extrem Schwierigkeiten mit Biabiri. Einfach wenn er durchgebrochen ist, beziehungsweise da durchkam, also diese Geschwindigkeit, also die hatten niemanden, der mithalten könnte. Und Pernod ist einfach, wie man den verteidigt, das weiß auch keiner. Der ist einfach, in einem einen Dings ist er durch, keine Ahnung, 7 Leute gegangen und steppt nach innen und Winnepole geht an ihn ran, kurz App. Itoji macht so das, Your Man oder ja.
War das der Versuch vom Set-Piece-Scrum irgendwie auf der 10-Meter-Linie oder so, wo halt die 10 und er oder irgendwer, also beide sind, man hat gesehen, wie beide Verteidiger schon mit ihren Hüften schon zu weit nach außen gegangen sind, hatten dann die Angreifer auf der Innenschulter und die 10 ist einfach nach innen gesteppt, durchgelaufen. Also es sah so einfach aus wie ein Trainingsspiel oder so.
Also sah krasser aus, als es war. Natürlich haben die so ein bisschen overcommitted, aber trotzdem einfach super schwierig, wenn er so ein bisschen Platz hat, ihn zu verteidigen. Mal gucken. Was gab's noch? Das letzte Spiel war Leinster-Leicester, 36-22.
40.000 enger. Zuschauer. 40.000.
Ja, 40.000 genau. Zuschauer. Genau. Das sieht viel enger aus, als es tatsächlich war. Leinster hätte viel deutlicher führen müssen. Tatsächlich Hattrick innerhalb von 30 Minuten von Gibson Park. 22-10 zur Halbzeit, nur in Anführungszeichen. Leinster würde auf jeden Fall, also wenn das eine bessere Mannschaft gegenüber gestanden hätte, dann hätte Leinster das Ding nicht gewonnen. Die waren ziemlich sloppy. Teilweise manche Leute haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, würde ich mal sagen.
Verteidigungsmäßig wird Ronan O'Gara einiges aufgeschrieben haben, ne?
Ja. Impact von der Bank, also schwach, muss man schon sagen. Rossburn nicht komplett die Kontrolle über das Spiel gehalten. Larmour auf Ecke, also wenn er auf Ecke spielt, würde auf jeden Fall La Rochelle ihn targeten.
Der eine Fehler von Rossburn, der Pass hinten zu Jameson Gibson Park, der viel zu hoch ist, bitte. Wo ich mir denke, Alter.
Das ist einfach, das ist eine Konzentrationssache. Also,
das war schon recht am Ende, oder?
Ja, wurde danach ausgewechselt, glaube ich, oder relativ bald danach. Tigers irgendwie.
Du bist nicht zufrieden, Donald. Du bist, Uncle Donald ist nicht zufrieden, ne?
Mit Leinster nicht. Ich glaube, hat da wirklich zu viele Top-Leute haben wirklich nicht geliefert. Also starkes Spiel gehabt, aber irgendwie Sheehan zum Beispiel noch nicht so da auf dem Level, wie wir ihn kennen. Impact von der Bank, also beziehungsweise wenn ich auf die Bank schaue, denke ich, da fehlt halt einiges, fehlt was irgendwie. Leinster, die hatten einige Verletzten, die hatten ja beide zweite Reihe Jungs haben gefehlt. Hilf mir doch mit hier von England.
Ollie Chesham und George Martin.
Exakt. Genau, die beiden haben gefehlt. Ja. Das wäre schon ein Unterschied gewesen.
Ja.
Und hier Raphael hat gefehlt, obwohl Liebenberg hat super stark gespielt. Krackner auch war gut, fand ich. Ich fand, hat die Hintermannschaft war viel einfach zu lesen. Also Carter zum Beispiel haben wir in der Weltmeisterschaft gesehen. Ex-Rugby-League-Spieler, also er wird halt dann Kontakt suchen. Also es war nur gefährlich, wo er dann mal geöffnet hat, was er selten gemacht hat. Stewart auf Ecke fand ich komplett verloren. Haskell Collins kam nie zum Ball irgendwie. Er ist super gefährlich, aber das haben die ein bisschen unter Wert verkauft.
Auch wenn wir jetzt eben Leinster ein bisschen angegangen sind. Also in der Angriffsphase trotzdem, gerade wo du den League-Spieler ansprichst, Leinster war sehr eindimensional und sehr direkt, hatte ich das Gefühl. Also gerade auslaufen, Kontakt und vielleicht dann nochmal ein Offload machen. Was auch gut geklappt hat, glaube ich, bei einem Versuch zumindest, wo auch noch der Prop den Offload wegbekommt. Aber Leinster, also man sieht bei einigen, sowohl im offenen Spiel als auch nach Standards, wie viel diese Multiple Attacking Options. Du hast halt, egal ob nach dem ersten Pass, nach dem zweiten Pass, nach dem dritten Pass. Ich habe das Gefühl, es sind immer zwei Leute, also möglicherweise eine Person, die direkt neben dir läuft für den Pop-Pass oder für den sehr kurzen Pass oder jemand nach hinten noch den Backdoor-Pass. Und das scheint so drinne zu sein und es klappt auch meistens sehr gut. Also alle sind so in Sync und also auch wenn verteidigungsmäßig, ja, Lenz da vielleicht einiges oder nicht ganz top da war, trotzdem Angriff. Also wenn die Maschine einmal ins Rollen kommt und wenn man nicht den Breakdown irgendwie stoppen kann und wenn man nicht fit genug ist in der Verteidigung, dann ist es so krass schwer, das zu verteidigen, bin ich der Meinung.
Ja, stimmt. Werden wir mal sehen, nächstes Wochenende. Ja. Northampton Saints, Monster, 24-14, Monster.
Enger als gedacht, oder 14-14?
Hatte ich gedacht, ja, wo ich dann die Mannschaft, also Snyman ist raus, war dann in der Woche raus und du hast ja gesehen, dass manche Spieler auf dem Spielfeld gekotzt haben, weil es gibt gerade irgendwie so eine Krankheit, was durchging und Ty Byrne ist auch irgendwie nur gerade so auf dem Feld gekommen. Hat man dann zum Ende gesehen, wie die Tacklings einfach so super, also besonders diesen letzten Versuch von Northampton, der Typ, der Ex-Spieler Handy durchgelaufen ist, einfach mal an verschiedenen Tacklings.
Tommy Freeman oder Slidehome?
Handy, 23. Gewechselt. Okay. Rote Haare. Einfach zu viele Leute verletzt, zu viele Leute krank. Also, habe ja so einen irischen Podcast gehört. Ich glaube, also, das ist eher so der, ja, das letzte Jahr war diesen URC-Gewinn von Monster vielleicht ein bisschen frühzeitig. Die mussten damit rechnen, dass sie zum einen extrem viele Spieler verlieren und zum anderen einige in die Rente gehen. Also Frisch hat sich positioniert, dass er gerne für Frankreich spielen wird. Dann wurde er hat Non-Irish qualified und dann dürfen die eigentlich nicht in einem Provinz 2 Non-Irish qualified auf eine Stelle haben. Das wären Frisch und Yankeville. Frisch wird wahrscheinlich dann gehen. Sibo ist gemunkelt, dass er in die Rente geht. Archer geht in die Rente. Omani ist gemunkelt, dass er vielleicht entweder in die Rente geht oder aufhört oder eben nach Frankreich. Carberry ist safe, hat raus. Snyman geht raus.
Snyman, Fehlinvestment des Jahrhunderts in Irland. Oder für Munster zumindest.
Ja, ich glaube, dieses Ding war so nach dem ersten war es okay, ne, okay, aber dann nach dem zweiten war so dann noch, also er hat ja in 4 Jahren irgendwie, was war das, 17 Mal gespielt oder so und ja, davon
er hatte irgendwas zwischen 15 und 20 Spiele
und fast dabei auch nie hat er für Südafrika irgendwie mehr gespielt oder so, also ja, auf jeden Fall kann man schon bezeichnen. Also schon dieses Potenzial, aber man redet immer nur von, wie krass er sein könnte, aber bisher, ja, einfach zu wenig.
Ich meine, der sucht sich das natürlich auch nicht aus, freiwillig, ne, aber trotzdem, Naja, jetzt geht er zu den Leinster, ne? Das ist ja schon...
Ja,
das
ist schon ein trockener Tücher anscheinend. Gefällt es ihm sehr gut in Irland und natürlich fühlt er sich wohl. Seine Frau, glaube ich mal, hatte ich gehört, dass sie in Dublin arbeitet und irgendwie super happy ist und so.
Gegensatz zu Steve Kitzhoff.
Ja, Kitzhoff war halt so, dass er eigentlich nicht von Stormers weggehen wollte und die haben einfach finanziell nicht nachhalten können, aber jetzt haben sie so ein Investment bekommen. Okay. Und indem er halt Südafrika nicht verlassen wollte, ist es halt irgendwie klar. Ich glaube, seine Familie war vielleicht auch nicht so happy. Die waren halt eher so, naja, also gezwungen dazu, weil ich glaube, er wurde halt angeboten damals die Hälfte von was er verdient jetzt. Genau, aber es ist ein Monster-Mannschaft, die sich so in der Neufindungsphase sein mussten. Die haben zu viele, das, was halt noch nachkommt, ist zu wenig und die haben nicht das Potenzial, rauszugehen auf den offenen Markt und irgendwie Leute zu holen gerade. Also die brauchen halt eine erste Reihe, also eine komplette erste Reihe. Also 1, 2, 3 müssen die halt schon holen von irgendwo.
Gut, Northampton durch, immerhin Tabellenführer in der Premiership mit 10 gewonnenen Spielen und 4 verlorenen, haben stark ausgesehen. Blöd für die ist das, ich glaube, Lewis Ludlam geht auch diese Saison nach Frankreich.
Ja.
Zusammen, ne, Boni Polat, okay, die sind schon drüber, aber der Prop Kyle Sinclair geht auch nach Frankreich. Ja. Und wer weiß, was da noch bald passiert. Dazu die Leute, die Engländer, die Jack Willis, die schon in Frankreich sind.
Ja.
Bin gespannt, was für ein Impact das auf die englische
Nationalmannschaft. Mit denen muss er halt vorstellen, dass die beiden Clubs, die pleite gegangen sind, die Leute sind auch irgendwo gelandet und dann die anderen Leute werden halt so nach und nach so ein bisschen, also die Plätze in England zum Spielen auf den Top-Mannschaft werden halt eng. Und die
Kohle.
attraktive ja, Angebote, die aus Frankreich kommen. Ich meine, so weit, also ich meine, früher zum Beispiel hier Farrell von London und Paris, die sind ja genauso auseinander wie, also näher dran als London und Newcastle zum Beispiel. Ja, das hat so die Sache, also keine Ahnung, also besonders für Leute, die eher so, also wie Farrell und Laws, die vielleicht eher sagen, die müssen, also vielleicht wollen die halt nicht unbedingt Nationalmannschaft mehr spielen. Sinclair scheint ausgemustert zu sein. Ludlum war eher so am Rande. Ist das Angebot für, ich spiele in England, wahrscheinlich gering und können halt mehr verdienen, trotzdem Top-Level spielen in Frankreich plus Champions League. Also denen fehlt halt ja nichts. Die werden halt da mehr ackern müssen. Also die werden halt mehr ran spielen, rangehen müssen. Ja, aber ja, werden wir mal sehen. Genau, also auf diesen Exodus in England, das ist aber schon neu.
Wieso ist Northampton so gut? Frage ich mich gerade. Fitness, Cohesion.
Anscheinend, also das, was ich gehört habe, die haben zum Beispiel in dem Sommer weniger so Fitness-Trainings gemacht, mehr so gezielt super auf so Masse und wirklich halt so Körperaufbau sozusagen und weniger so komplett nur Fitness-Einheiten. Und zum anderen haben die extrem viele Leute selber so rangeholt oder junge Leute und setzen halt auf den und haben mit so Smith und Mitchell so ein sehr gutes, ja, 9-10-Verbindung und drumherum einige etablierteren Leuten, die so ein bisschen diese Erfahrung weitergeben, aber in der Hintermannschaft so schon auf junge Leute gesetzt.
Ja, krass, Mitchell hat noch nicht mal gestartet, sondern der andere, der Neuner, Tom James, ne?
Genau, das heißt, der war verletzt oder war so ein bisschen fragwürdig, ja.
Ich bin gespannt. Gut, wir reden gleich über die Preview kurz. Wie weit Toulouse die kommen werden.
Also zum Abschluss Toulouse versus Racing, ja, eindeutig 31-7. Also Racing weiß halt nicht so ganz, was da ist. Also mannschaftsmäßig, also spielermäßig, so teilweise geile Leute irgendwie, aber was ich halt nicht so verstehe, die haben jetzt Lancaster als Coach rangeholt. Ich verstehe nicht so ganz, was deren Ziele sind in Top 14 oder in Champions Cup. Also relativ, ja, enttäuschend.
Sir Kulisi kam zurück, aber ich glaube auch nur für wie viele Minuten?
Ja,
20 Minuten, glaube ich.
Ja.
Das ist schon bitter.
Wir haben endlich Top-Leute, aber irgendwie so, ja.
Will Rowlands, Wales, ne?
Cameron Wogie.
Fiku, Harry Arundel.
Ja. Leute haben also wir auf jeden Fall.
Ich habe es auch gesehen, aber dachte mir auch so,
aber ich meine, wenn wir auf Toulouse gucken, das ist halt quasi die französische Nationalmannschaft mit ein paar Stars noch dazu. Schon krass. Die werden es schwer zu stoppen. Vorschau auf nächste Woche.
Kurze Pause oder?
Pause. 2 Minuten Pause.
Bis gleich bei Vorpass.
Hier kommt die Reality Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium Trash TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Back. Also back. Gleich, ich muss mal noch dazu sagen, ich habe Ulster und Montpellier ein bisschen gesehen und Connacht Pau wegen der Pau. Der irische Interesse. 40-17 gewinnt Ulster, obwohl das stand zeitweise, dass die 15-12 gespielt haben, weil Montpellier ein rote und 2 gelbe Karten hatten, war schon krass.
Okay.
Und Connacht, Poe hatte, man hat gesehen, fansmäßig nicht so Interesse war dran, dass sie halt so da sind am Sonntagabend, aber egal. Genau, die kommen weiter in der Challenge Cup, also der zweiter Klasse sozusagen. Freitag geht's los, Challenge Cup, aber der Champions Cup startet dann jetzt am Samstag mit Bordeaux gegen Harlequins. Was willst du dazu sagen?
In einer normalen Welt würde ich sagen, das ist ein absolutes Spanking. Wird ein absolut, um in deinen Worten zu bleiben, ne?
Also auf jeden Fall offen, weil das sind beide Mannschaften haben Lust. Also das kann ich euch jetzt schon empfehlen, da beide Mannschaften haben Bock zu zocken.
Ja, auf jeden Fall anschauen, aber ich weiß ich nicht. Also ich sehe, wenn ich so an die zweite Halbzeit denke, selbst wenn Harlequins eine Halbzeit mithält, vielleicht auch noch Versuche erzielt, vielleicht wird es auch noch eng gehalten, aber ab Minute 55, 60, 65, wenn Bordeaux so spielt mit dem Line-up, wie sie jetzt auch voll gespielt haben und das ernst nehmen, sehe ich jetzt Harlequins nicht in Bordeaux gewinnen. Aber auf jeden Fall anschauen, Samstag 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob das unsere Zeit ist. Ja, doch, das muss unsere Zeit sein.
Ja, 16 Uhr.
Aber danach.
Ja.
Das ist. There's a money.
Kabinettstück.
Leinster gegen Stade. Tja.
La Rochelle. Ich meine, jetzt die letzten. Also, Leinster hat das letzte Spiel gewonnen, aber die letzten drei Knockout-Spiele haben La Rochelle gewonnen. Halbfinale, Finale, Finale. Schon der Gegner von Leinster. Eigentlich muss Leinster das gewinnen, um dieses Trauma zu entgehen. Und
Hoffentlich.
Aber La Rochelle ist schon krass. in der Build-up diese Woche wird auf jeden Fall crazy werden, glaube ich.
Also egal, ob Leinster mit 21 Punkten vorne liegt, man darf nicht abschalten. Ja. Man darf auch nicht in der 60., 65., 70. Minute abschalten oder so. Selbst wenn man mit X Punkt, wenn man zu Hause, wovon ich vielleicht mal ausgehe, vorne liegen sollte, wo die halt, wo Stunt noch irgendwie zwei, drei Versuche auf einmal aus der Trickkiste rauszaubern kann, ne? Will ich nicht wissen. Aber wahrscheinlich das Highlight-Spiel des Wochenendes, oder? Auf was man auf jeden Fall schauen sollte.
Also ich glaube, für ein offenes, cooles Spiel wird Bordeaux-Harlequins, hat viele coole Sachen sein, aber für ein enges Tête-à-Tête ist Leinster La Rochelle auf jeden Fall ein Spiel zum Anschauen.
Und Uncle Donald sieht Leinster vorne?
Ist schwer. Also eigentlich stehen alle Zeichen dafür, ja. Aber das haben wir auch letztes Jahr im Finale, wo wir da waren, gedacht, im Stadion. Und haben das auch nicht geschafft. Also wissen wir halt nicht. Also Leinster sehe ich vorne, aber ob die das schaffen, ist was anderes. Du?
Jetzt muss, gut, statistisch gesehen startet man immer wieder bei Null eigentlich. Ne? Trotzdem, ich hoffe irgendwie, dass, obwohl ich Stade auch mag, ne, Robert Mohr, Great Friend of the Pod.
Naja, stimmt. Ja.
Und in der Top 14 sind sie ja auch gerade noch nicht so weit oben oder läuft es nicht so super wie die letzten Jahre.
Algar weiß einfach, wie er diese Mannschaft auseinanderpicken kann. Und allein schon diese Sachen wie, er wird in Irland jetzt die ganze Woche sein, Cork trainieren, bla. Das ist alles sehr viel taktisch und Kopfsachen hat dabei. Das ist so, also ich meine, das ist das Spiel für das gesamte Saison gerade für beide Mannschaften. Also da werden die alle deren Energien darauf fokussieren und bin mal gespannt.
Ich gehe davon aus, dass Bordeaux weiterkommen wird, dass Toulouse weiterkommen wird. Deswegen will ich aus Paritätsgründen, will ich eigentlich, dass ein irisches Team weiterkommt und nicht noch ein drittes französisches Team, meiner Meinung nach. Deswegen hoffe ich eigentlich auf Leinster.
Ja, also Bordeaux, sagen wir mal, Leinster und Northampton gegen Bulls. Wie siehst du das? Also Bulls muss auf jeden Fall die weite Reise auf sich nehmen. Also von Südafrika nach Northampton. 20 Uhr, ist 21 Uhr deutsche Zeit.
20 Uhr Ortszeit, 21 Uhr deutsche Zeit, ja. Die haben erst am Sonntagabend den Flug gebucht, glaube ich, wenn überhaupt. Oder sind am Sonntag rausgeflogen, bin ich mir gerade nicht sicher. Kann ich unglaublich schwer einschätzen. Weiß ich nicht.
Okay, also ich sehe Northampton davor, glaube ich mal. Also ich glaube, es könnte auch ein cooles Spiel werden. Northampton spielt eine coole Stil auf jeden Fall, coole Leute, sehr angriffsfreudig.
Ja, Heimvorteil, müssen nicht reisen.
Ja.
Hatten jetzt schon auch ein Heimspiel, ja.
Toulouse, Exeter Chiefs, also Toulouse zu Hause.
Ja.
Wird schwer für Exeter, ne? Auswärts.
Ja, also wie will Exeter da? Also mit welchen Leuten will man da gewinnen? Vielleicht sogar das eindeutigste Spiel. Ich meine, Exeter ist Sechster in der Premiership. Gut, das sagt manchmal nicht viel aus. 8 gewonnen, 6 Spiele verloren. Ich glaube, die haben das letzte Premiership-Spiel auch in Sale recht deutlich, bei Sale Sharks recht deutlich verloren. Haben den Anschluss an die Top 4 verpasst damit. Ja, gut, das Bars-Spiel wird den Auftrieb gegeben haben, aber man muss auch noch nach. Also, wie soll sich. Toulouse zu Hause? Nee. Vor allem, Toulouse hat letztes Jahr im Champions Cup, haben die gegen Bordeaux oder gegen wen haben die verloren?
Na, jetzt fragst du mich zu viele Sachen.
Also, ich sehe die vorne. Weiß nicht, alles andere wäre eine Überraschung. Vielleicht sogar recht deutlich.
Okay. Also bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Ein schönes Rugby-Wochenende steht davor und können wir auf jeden Fall viel genießen. Sonst Challenge Cup, Clermont, Ulster, schwer einzuschätzen. Sharks, Edinburgh. Gibt es irgendwas sonst aus dem Rugby-Welt? Super Rugby oder sowas, was du berichten willst?
Naja, erstmal dieses, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, dieses Club World Cup set in June 2028. Anscheinend 8 Mannschaften, die Top 8 Mannschaften aus dem Champions Cup aus der Saison davor oder so, plus 6 Super Rugby Mannschaften, plus 2 japanische Teams. Und dann spielt man anscheinend im Juni 2028 eine ominöse Club-Weltmeisterschaft aus. Es haben sich sogar Top 14 Premiership Rugby und URC darauf geeinigt, dass alle anderen Spiele vorher aufhören. Also, aha, dass man die Ligen im Mai enden lässt, damit das stattfinden kann. Wie viel Interesse das generieren wird, wo das ausgespielt wird, das weiß ich alles noch nicht. Ist ja auch noch 4 Jahre hin. Also, ich, ja, kann vielleicht eine gute, interessante Idee sein. Ich denke, es macht eher Sinn, nationale Ligen weiter zu fördern. Tribalism, wie man es sogar schön sagt in Englisch, was, glaube ich, auch andere Podcasts immer. Also ich war ja bei dem Spiel Monster gegen Crusaders, das waren 42.000, das war cool, das waren Once Off. Ich weiß nicht, wie so ein Club-Ding über 4 Wochen funktionieren soll.
Das ist dann halt was anderes, so Once Off versus quasi irgendwie so ein System dahinter stecken, ja.
Also plus, es kann halt auch sein, dass diese 8 Mannschaften aus dem Champions Cup, dass die alle aus Frankreich oder England oder sonst wo sind. Also man wird nicht darauf achten, dass da irgendwie gleich, dass da 2 Südafrikaner, 2 Franzosen, 2 sonst was dabei sind. Und sagen wir mal, dann spielt die Top- oder die zweitbeste südafrikanische Mannschaft gegen irgendein japanisches Team. Jetzt kommen nur schon 7.000 Leute, um Lyon gegen Bulls oder Stormers sich anzuschauen. Ich meine, wie viele Leute sollen dann kommen, um irgendein japanisches Team sich anzuschauen? Vor allem, wenn das vielleicht auch noch, wo sollen da die Heimspiele sein? Aber alles noch, wird man noch sehen, wie das dann ist.
Wahrscheinlich abhängig, wo die halt stattfinden, ja, klar.
Also ein bisschen komisch, mal sehen, wie Rugby in 4-5 Jahren aussieht. Ja, Sam Whitelock in Rente, ne?
Beziehungsweise Nationalmannschaft auf jeden Fall und Club. Spielt er weiter oder war das für gesamt?
Nee, ich glaube ganz. Also war ein bisschen skurril. Scott Robertson hat noch gesagt, ja, hier, der sollte nochmal zurückkommen und nochmal spielen. Anscheinend ist man sehr dünn besetzt in Neuseeland bei Locks, die ein bisschen Gewicht auf die Waage bringen. Und 2 Wochen später hat er halt hier die Videomessage rausgebracht, wo er sagt, dass jetzt seine finale Saison ist und er mit allem vorbei ist. Naja, 35 Jahre, ich denke mal, das reicht auch. Ansonsten, Wallabies haben Scrum-Guru Mike Cron angestellt. Also jetzt, ich weiß nicht, wo die Kohle hernehmen und wie schnell die Leute die Änderungen implementieren können. Also die haben jetzt einen super Coach, den Scrum-Coach. Ich weiß gerade nicht, wer Angriff und Verteidigung machen soll, aber dann haben sie auch noch den Leistungssportdirektor, der auch in Irland war für 8 Jahre. Ich meine, jetzt schafft man anscheinend ein Umfeld, was auch ein bisschen auf Expertentum Rugby Union ausgelegt ist und nicht Eddie Jones, der irgendwie 3-4 Rugby League Coaches reinbringt, die vorher, was nicht unbedingt falsch sein muss, aber was, wie wir es ja gesehen haben, nicht gepasst hat. Ne? Also ich hoffe, also es ist ein positives Zeichen, ist halt die Frage, wie viel die im ersten Jahr jetzt implementieren können. Ne?
Ja, ja, so klar, jetzt haben wir ein gutes Team da rangeholt. Spielertechnisch wird schwierig. Du hast ja vorhin erwähnt, viele Leute spielen halt im Ausland, müsste man gucken, haben die es schwer zurückholen, jetzt besonders für innerhalb einem Jahr. Die müssten eigentlich noch mehr top, also sie müssen halt die Leute, die haben, noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist sehr gut bei Joe Smith. Also in Irland hat er zum Beispiel Leuten, die so gut waren, auf so Weltstars gebracht. Vielleicht schafft er das auch in Australien.
Gut. Manu Tuilagi geht nach Bayonne. Anscheinend wollte man ihn noch in Sale halten, aber es lag an der Kohle. Ich habe auch sogar verstanden, dass sogar der Coach oder Director of Rugby von Sale sogar bei der Familie von denen zu Hause war und meinte, hey, sorry, also sich entschuldigt hat. Wir wollten eigentlich alle, wir haben alles dafür getan, dass er bleibt bei Sale Sharks, aber es hat dann am Ende doch anscheinend am Geld gescheitert. Naja, aber man sieht halt, wer alles nach Frankreich geht.
Ja, so, also das wissen wir schon seit einer Weile, aber so krass. Also Tuilagi war auch so ein bisschen eine Frage von Leicester damals zu Sale, ob er so einen Riesenimpact hatte. Das weiß ich halt nicht so. Ja, ich meine, ja, soll er machen. Also so ein Top-Spieler mehr ist er halt nicht, muss man sagen.
Super Rugby. Ja, okay, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine, das war immer noch ein Gesicht, das war noch jemand, an dem man irgendwie auch England immer noch die letzten Jahre Hoffnung geknüpft hat. Ich meine, wir wussten, dass die England-Karriere jetzt vorbei ist. Ja, es war wahrscheinlich immer so ein Heilsbringer, von dem man sonst was erwartet hat, aber...
Ja, das Spiel hat sich einfach entwickelt. Das ist halt nicht mehr so... Ja, also jemand so, wenn wir so einen direkten Vergleich machen, jemand, der sich komplett weiterentwickelt hatte, ist so Bondi Aki zum Beispiel. Und der ist halt jetzt in Form seines Lebens halt und also ich meine, Tuilagi hat immer so viel versprochen, aber am Ende so weniger geliefert, beziehungsweise man könnte nicht alles aus ihm rausholen und verletzungsbedingt und, also, aber ja, Super Rugby, was gibt's?
Eigentlich die größte Neuigkeit, Platz 11 von 12 Crusaders, ein Spiel gewonnen und ansonsten 5 Niederlagen, ich glaube, schlechtester Start jemals. Blues und Hurricane, also die Top 4 Teams sind 3 Neuseeland-Teams und die Brumbies. Man könnte fast sagen, alles wie immer. Ja, also die Ergebnisse vom Wochenende, oder es haben nur 4 Spiele stattgefunden. Blues zu Hause gegen Force 50-3. Also was willst du da halt sagen? Rebels gegen Drua 41-20 gewonnen, obwohl Drua vorne lag, eine gelbe Karte, eine rote Karte wegen Kopfnuss, glaube ich. Der Spielmacher oder die 9 von Drua wurde noch rassistisch beleidigt beim Rausgehen. Irgendwas Black Cunt, ich weiß es nicht genau. Sollte eigentlich recht einfach zu sein, rauszufinden sein, wer das war in Melbourne, weil ja irgendwie nur 100 Leute zu den Spielen gehen. Chiefs haben 68-12 gegen Moana Pacifica gewonnen. Brumbies 40-16 gegen Waratahs. Also, das sind jetzt auch nicht knappe Ergebnisse, ne? Ja, ein bisschen... Weiß ich nicht, wie das da weitergeht. Naja.
Bleiben wir gespannt. Vielleicht reicht für heute. Wir müssen ja weiter.
Gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir nächste Woche eine Review hinbekommen von dem...
Du bist ja in Amerika.
Ja, aber das sollte irgendwie klappen.
Nice. Dann wünschen wir euch zu Hause viel Spaß beim Schauen. Hoffentlich könnt ihr irgendwo Champions Cup noch genießen und wir sagen bis bald wieder bei
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.